Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich hatte in der letzten Predigt bereits über den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gesprochen. Und ich hatte da auch etwas erwähnt über das kommende Laubhüttenfest. Und ich möchte das zu Anfang so schnell wie möglich klarstellen. Ich hatte gesagt, dass dies im September stattfindet, natürlich technisch gesehen findet es im Oktober statt, in diesem Jahr 2017. Wir haben einen Taschenkalender hier, den ich vor mir liegen habe, und die Daten noch einmal, um es deutlich zu machen. Das Laubhüttenfest fängt am 5. Oktober an, aber es beginnt ja bereits schon zu Sonnenuntergang des 4. Oktober und dauert dann bis zum einschließlich 12. Oktober an. Und sowohl der erste als auch der letzte Tag sind heilige Festtage, aber wir haben die gesamte Woche hindurch Versammlungen in Templin, wo wir das Laubhüttenfest dieses Jahr in Deutschland abhalten. Nun, September ist aber auch richtig, denn ich hatte in meiner Gedankenwelt die beiden Festtage, die dem Laubhüttenfest vorangehen im Herbst, nämlich das Posaunenfest und den Versöhnungstag, mit eingeschlossen. Und das Posaunenfest findet am 21. September statt und der Versöhnungstag am 30. September. Und das war auch biblisch, denn die Bibel spricht manchmal vom Laubhüttenfest und beinhaltet als Zeitperiode damit auch den Posaunentag und das Versöhnungsfest. Mit anderen Worten, alles dies gehört zu den Herbstfesten. Das war so mein Gedankengang, hätte ich aber klarer darstellen sollen. Das ist schon richtig. Einige haben mir geschrieben und gefragt, ob ich da nicht einen Fehler gemacht habe oder ob ich jetzt aus Gewohnheit vielleicht etwas Falsches gesagt hatte oder aus Bequemlichkeit. Ich wollte die Feste vorverlegen. Keineswegs. Keineswegs. Die Daten sind klar und deutlich auch auf unserer Webseite dargelegt. Und wie gesagt, halten wir das Laubhüttenfest in Templin und Posaunenfest und Versöhnungstag wie immer in der Nähe von Speyer ab. Nun, das zur Einführung. Aber wie gesagt, ich hatte von dem Baum der Erkenntnis gesprochen, dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und dieser Baum stand für die Willenskraft, für die Entscheidungsgewalt des Menschen, für sich zu entscheiden, was gut und was böse ist. Es geht nicht darum, dass jetzt auf einmal der Mensch erkennen würde, wenn er vom Baum der Erkenntnis essen würde, was in Gottes Augen gut und böse ist. Nein, Gott hatte bereits schon klar und deutlich dies dargestellt. Er hat uns dies immer schon gesagt, was gut und was böse ist, was richtig und was falsch ist. Es ging um die Entscheidung, die der Mensch sich anmaßte, aufgrund der Beeinflussung von Satan, für sich zu entscheiden, was gut und böse ist. Und so reden wir von der Weisheit dieser Welt, die aber in keinster Weise gut ist in Gottes Augen. Im Gegenteil, sie ist Torheit in den Augen Gottes. Und was Weisheit Gottes ist, das ist Torheit in der Welt. Und deswegen ruft uns Gott aus dieser Welt heraus. Christus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Aber er sagt auch noch mehr. Er sagt, wenn ihr von der Welt wäret, dann würde euch die Welt lieben. Da ihr aber nicht von der Welt seid, sondern weil ich euch aus der Welt herausgerufen habe, deswegen hasst euch die Welt. Schauen Sie, einige sagen, ja, ich habe so viele Probleme jetzt, nachdem ich zur Wahrheit gekommen bin. Die hatte ich vorher nicht, nun, die hatten sie vorher auch. Das Problem ist nur, sie haben sie vorher als solche nicht erkannt. Sie waren ja wie ein toter Fisch, der so den Fluss hinunter geschwommen ist oder sich hat treiben lassen. Sie waren ja niemand, der gegen die, in Anführungszeichen, Weisheit dieser Welt opponierte, der sich dagegen gestellt hat. Und jetzt natürlich sieht die Sache anders aus. Und jetzt wird erst Ihnen einmal bewusst, wie falsch Sie gelebt haben, wie falsch Sie gedacht haben. Und natürlich gibt es auch eine weitere Komponente, denn Satan, wie wir noch sehen werden, ist der Gott dieser Welt. Und dem passt es ja nun keineswegs, dass sie jetzt ihm den Rücken kehren. Und er ist diejenige Kraft, die die Welt inspiriert. Und so hasst die Welt sie. Und Satan hasst sie. Und man wird alles tun, was in den Kräften Satans und dieser Welt ist, um ihnen Schwierigkeiten zu bereiten. Aber einige Schwierigkeiten, die sie möglicherweise haben mögen, und ich höre dies immer wieder, wenn ich irgendwie von ihnen Nachrichten erhalte, das ist nichts. Das ist ein Klacks im Vergleich zu dem, was kommen wird. Wenn Sie heute schon unter den, in Anführungszeichen, Schwierigkeiten zerbrechen, die Sie nicht ertragen können, es ist einfach zu schwer, was wird denn dann mit Ihnen geschehen, wenn es wirklich zu den Problemen kommt, die die Bibel beschreibt? Das nur so als Ermahnung. Aber wir hatten auch in der letzten Predigt gesehen, dass es die Aufgabe der Kirche Gottes ist. Und Sie müssen natürlich wissen, wo die Kirche Gottes ist. Die Weisheit Gottes der Welt zu verkündigen. Nun, das heißt nicht, dass die Welt jetzt diese Weisheit akzeptieren wird. Die meisten werden sie ablehnen, wie wir noch sehen werden. Aber einige werden aus der Welt herausgerufen. Und einige können die Weisheit der Welt hinten vorlassen und die Weisheit Gottes ergreifen, erkennen, in sich aufnehmen. Und es ist die Aufgabe der Kirche, ihnen diesen Weg hin zur Weisheit Gottes zu zeigen. Was bedeutet, wenn Sie einfach da jetzt von einer Kirche in eine andere Kirche gehen wollen, so in diesem Supermarkt der Kirchen weiterhin Beteiligung finden wollen, weil vielleicht einige der Gemeinden etwas näher an der Wahrheit sein mögen als andere, dann sind sie nach wie vor Teil der Weisheit dieser Welt. Das bringt ihnen absolut nichts. Sie müssen erkennen, wo Gottes Kirche ist. Und dann müssen sie auch erkennen, wie man teilhaben kann an der Kirche Gottes. Und das hat sehr viel auch mit ihrer Lebensweise zu tun, mit dem Gesetz, auf das wir noch zu sprechen kommen werden. Schauen wir uns einmal 5. Mose 30 an. 5. Mose 30 und Vers 15. Und einige sehen da gewisse Konflikte, weil sie haben erkannt, dass Gott im Anfang, nachdem Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, den Weg hin zum Baum des Lebens zugeschlossen hat. Und für die meisten Menschen heute ist der Weg zum Baum des Lebens verschlossen. Er wird geöffnet werden zu seiner Zeit, für die meisten im Millennium, das kommen wird, nachdem Christus zurückgekommen ist auf diese Erde, um hier zu herrschen. Und auch im sogenannten zweiten Auferstehung, im großen weißen Throngericht, von dem die Bibel auch spricht, in Offenbarung. Aber heute ist der Weg hin zur Weisheit Gottes, wenn es um das Heil geht, verschlossen. Für einige ist er geöffnet. All diejenigen, die berufen werden heute in dieser Zeit, die Erstlinge genannt werden, für die ist dieser Weg offen. Für die meisten aber nicht. Und dieser Baum, der Baum des Lebens, war ja ein Baum, der hat buchstäblich existiert, aber er war auch symbolisch für die Gabe des Heiligen Geistes und für die Weisheit Gottes. Aber gleichwohl bietet uns Gott seine Weisheit an, obwohl er weiß, dass die meisten sie nicht akzeptieren werden. Aber schauen wir uns dies einmal an. In 5. Mose 30 und Vers 15. Es soll zu einem Zeugnis auch heute gepredigt werden. Das Evangelium vom Reich Gottes soll zu einem Zeugnis gepredigt werden, sodass die Menschen dieses Zeugnis gehört haben. Und wenn dann ihre Erkenntnis kommt, dass sie dann erkennen können, ja, Moment, da war ja wirklich etwas Wahres dran. Damals habe ich es abgelehnt. 5. Mose 30 und Vers 15. Hier ist, was Gott den Israeliten damals gesagt hat im Alten Testament. Siehe, ich habe dir heute vorgelegt das Leben und das Gute, den Tod und das Böse. Er hat es uns vorgelegt, wie er es ihnen damals vorgelegt hat. Aber viele nehmen diese Weisheit Gottes, das Gute, das Richtige, nicht an. Warum? Sie lassen sich von menschlicher Weisheit irreführen. Und wir lesen dies deutlich in 5. Mose 29 und Vers 3. Denn Gott muss uns den Sinn öffnen. Aber wichtig ist auch, dass wir verstehen, wir müssen es zulassen, dass Gott uns den Sinn öffnet. Und wenn er uns den Sinn öffnet, dass wir dementsprechend reagieren. Die meisten Menschen tun es nicht. 5. Mose 29 und Vers 3. Und der Herr hat euch bis auf diesen heutigen Tage noch nicht ein Herz gegeben, das verständig ist. Augen, die sehen, Ohren, die hören. Und das kann man ganz deutlich auf die heutige Weltsituation anwenden. Die meisten Menschen heute haben keine Augen, die sehen. Die haben keine Ohren, die hören. Die haben kein Herz, das sich Gott zuwendet, dem wahren Gott der Bibel. Gott hat ihnen nicht verständige Herzen gegeben. Und so lesen wir in Jesaja 44 und Vers 18. Jesaja 44 und Vers 18. Sie wissen nichts, die Menschen dieser Welt, sie wissen nichts. Sie verstehen nichts. Das sind harte Worte. Das müssen Sie begreifen. Die Weisheit dieser Welt versteht nichts, weiß nichts. Denn sie sind verblendet. achten Sie auf diese Aussage. Sie sind verblendet, sodass Ihre Augen nicht sehen und Ihre Herzen nicht erkennen können. Eine Verblendung hat stattgefunden, findet statt. Und die wird auch in Kolosser Kapitel 2 und Vers 8 beschrieben. Kolosser Kapitel 2 und Vers 8. Sehe zu, sagt Paulus hier, zu Gemeindemitgliedern in Kolosse. Sehe zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie und leere Täuschung. Leere Täuschung nach der Überlieferung der Menschen, nach den Erkenntnissen oder Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Ja, sie können eingefangen werden durch die Philosophie, die Weisheit dieser Welt, durch leere Täuschung. Und damit werden sie dann abgewendet von der Weisheit Gottes, der Weisheit Jesu Christi. Warum? Warum ist es so, dass Gott heute den meisten Menschen keine verständigen Herzen gegeben hat? Oder um es anders auszudrücken, warum ist es heute, dass die meisten Menschen keinen geistlichen Verstand haben? Nun nehmen wir einmal den Pharao als Beispiel, den Pharao des Alten Testamentes. Wir lesen immer und immer wieder, dass Gott das Herz des Pharao verhärtet hat, sodass er Israel nicht ziehen lassen wollte. Aber wir lesen auch etwas anderes, und das ist jetzt wichtig zu begreifen, in 2. Mose, in Kapitel 8. 2. Mose, Kapitel 8. Und lesen wir einmal in Vers 11. Da heißt es zunächst in 2. Mose, Kapitel 8 und Vers 11, als aber der Pharao sah, und es geht jetzt darum, dass eine Plage dann über Israel aus oder vielmehr Ägypten ausgegossen wurde und dann wurde sie wieder weggenommen. Als aber der Pharao sah, dass er Luft bekommen hatte, verhärtete er sein Herz und hörte nicht auf sie, wie der Herr gesagt hatte. Nun, Gott wusste das. Gott wusste, dass der Pharao sie nicht würde ziehen lassen, es sei denn, er wird durch eine starke Hand dazu mehr oder weniger getrieben. Aber er wusste auch, dass der Pharao sein Herz verhärten würde. Und deswegen, wenn es heißt, Gott hat das Herz des Pharao verhärtet, es bedeutet einfach, dass er eben ihm nicht das Herz öffnete. Aber dieser Pharao hätte anders handeln können. Er war nicht schuldlos. Das ist das, worauf es hier mir heute ankommt. Auch in Kapitel 8 und Vers 28, wo es heißt in 2. Mose, aber der Pharao verhärtete sein Herz, auch dieses Mal, und ließ das Volk nicht ziehen. Und dann können wir etwas weiteres lesen. In Kapitel 9, 2. Mose 9 und Vers 34. Als aber der Pharao sah, dass der Regen, der Hagel, der Donner aufhörten, versündigte er sich weiter. Schauen Sie, Sünde ist etwas, was man bewusst tut. Versündigte er sich weiter und verhärtete sein Herz, er und seine Knechte. Und so war das Herz des Pharao verstockt, sodass er die Kinder Israel nicht ziehen ließ, wie der Herr durch Mose geredet hatte. Aber schauen Sie, Pharao erkannte, dass er gesündigt hatte, indem er so handelte, wie er handelte, indem er sein Herz verstockte. Und Gott ließ es zu. Wir lesen dies in 2. Mose 9 und in Vers 27 zum Beispiel, wo es heißt, da schickte der Pharao hin, ließ Mose und Aaron rufen und sagte zu ihnen, diesmal habe ich mich versündigt. Der Herr ist gerecht, aber ich und mein Volk sind schuldig. Schuldig, ein Wort, auf das wir noch zu sprechen kommen werden. Gerecht, ein Wort, das wir noch behandeln werden. Und natürlich, ich habe mich versündigt. Er hatte das erkannt, hat aber gleichwohl sein Herz verhärtet, nachdem sich die Umstände ein wenig, wie er meinte, zu seinen Gunsten geändert hatten. Auch eine weitere Stelle in 2. Mose 10 und in Vers 16, wo es heißt, da ließ der Pharao schnell Mose und Aaron rufen und sagte, ich habe mich versündigt an dem Herrn, eurem Gott, und an euch. Vergebt mir meine Sünde, nur noch diesmal, und bittet den Herrn, euren Gott, dass er doch diesen Tod von mir wegnehme. Und dann wurde eine Änderung erreicht, aber dann heißt es in Vers 20, der Herr verstockte das Herz des Pharao, sodass er die Kinder Israel nicht ziehen ließ. Wie tat er es? Nun dadurch, dass er es zuließ, dass der Pharao sein Herz verstockte. Der Punkt, auf den ich hier zu sprechen kommen möchte, ist folgender. Der Pharao hat eine Entscheidung getroffen. Er wusste, dass er eine falsche Entscheidung getroffen hatte. Er hat sich versündigt. Er hat Sünde begangen. Er war nicht schuldlos. Er hat ja selbst gesagt, ich bin schuldig. Und die gesamte Welt heute ist nicht schuldlos. Schauen wir uns dies an in Römer Kapitel 3 und Vers 19. Die Menschen dieser Welt sind keineswegs schuldlos. Man könnte meinen, ja, nun Gott hat sie ja nicht berufen, von daher sind sie ja auch schuldlos. Keineswegs. Gott hat ihnen gezeigt, was richtig und was falsch ist. Die Kirche Gottes zeigt es heute den Menschen, was richtig und was falsch ist. Die Entscheidung liegt bei den Menschen, aber man muss nicht meinen, dass sie keine Wahl hätten. Wir kommen noch auf die Wahl zu sprechen. Es geht mir hier nicht um die Berufung zum Heil. Es geht mir hier um eine Entscheidung, was richtig und was falsch ist, wie man leben kann, ob man jetzt berufen ist zum Heil oder nicht. Römer Kapitel 3 und Vers 19, da heißt es, wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, unter der Strafe des Gesetzes, damit jeder Mund gestopft wird und die ganze Welt vor Gott schuldig wird. Schuld setzt entweder Vorsatz voraus oder zumindest Fahrlässigkeit, eine Nachlässigkeit, ein Verhalten. Sie sind nicht schuldig, wenn sie total unwissend und unschuldig gewisse Dinge tun. Nein, sie sind schuldig, wenn sie etwas Falsches tun. Und Gott sieht sie als schuldig an. Viele akzeptieren Gottes Weisheit nicht, weil sie natürlich Gottes Wort verfälschen oder denen zuhören, die es verfälschen. Schauen wir uns dies in 2. Korinther an, Kapitel 2. Und natürlich diejenigen, die Gottes Wort verfälschen, die sagen, dass wir diejenigen seien, die Gottes Wort verfälschen. Natürlich, wie sollen sie es auch anders sagen? Jemand, der zum Beispiel sagt, das Gesetz sei abgeschafft und braucht zum Beispiel den Sabbat heute nicht mehr zu halten, der kommt dann mit irgendwelchen Schriftstellen daher, die aus dem Zusammenhang reißt, auch noch falsch interpretiert und auch falsch zitiert, wie das letztens gerade wieder auf Facebook der Fall war. Jemand, der in den Augen Gottes nichts weiter ist als ein Tor, ein Narr, der aber meint, er habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Natürlich hat er die Weisheit der Welt mit Löffeln gefressen. Und dann zitiert er eine Stelle aus Kolosser und meint, wir, die wir schon seit vielen, vielen Jahren die Bibel studieren, hätten die Stelle möglicherweise noch gar nicht gekannt. Nun, wenn Sie wissen wollen, wie diese Stelle in Kolosser richtig zu verstehen ist, dann wir haben eine kostenlose Broschüre, die ist frei erhältlich über die gottesjährlichen Jahresfeste. Und da wird diese Stelle beschrieben. Mit anderen Worten, ja, die Sabbate sind lediglich ein Schatten und die Substanz von Christus sei gekommen, habe den Sabbat abgeschafft, wie das so interpretiert wird. Keineswegs ist das der Fall. Genau das Gegenteil wird in dieser Stelle zum Ausdruck gebracht, nämlich dass wir nach wie vor als Christen den Sabbat und die jährlichen Festtage halten müssen. Wenn Sie das noch nicht gehört haben, dann lesen Sie unsere kostenlose Broschüre und hören Sie nicht auf die Narren dieser Welt, die Ihnen einreden wollen, das sei alles abgeschafft. 2. Korinther, wie ich sagte, Kapitel 2 und lesen wir Vers 17. Denn wir sind nicht wie die vielen, die das Wort Gottes verfälschen. Viele verfälschen Gottes Wort. Viele in den Kirchen dieser Welt, in den christlichen Kirchen dieser Welt, verfälschen Gottes Wort. Und wie mir einige jetzt geschrieben haben, Leute, die uns zuhören, die dann zu ihren Pastoren, ihren Pfarrern, ihren Priestern gegangen sind und gesagt haben, ja, Moment, das Gesetz ist doch noch nicht abgeschafft, wir müssen doch das Gesetz halten. Da wurde denen gesagt, ach, suchen Sie eine andere Kirche. Verfälschen Gottes Wort. Aber Paulus sagt, wir sind nicht wie die vielen. Nicht nur wenige, wie die vielen, die das Wort Gottes verfälschen, sondern in Lauterkeit von Gott her reden wir vor Gott in Christus. Und Sie müssen sich die Entscheidung vorlegen, ob wir in Lauterkeit zu Ihnen sprechen, von der Bibel her, oder ob wir zu denen gehören, die das Wort Gottes verfälschen. Auch wiederum in Kapitel 4 und Vers 2. Was sagt Paulus hier? Wir haben den beschämenden Heimlichkeiten abgesagt und haben keine unlauteren Absichten, verfälschen auch nicht Gottes Wort. Wenn ich auch unlautere Absichten hätte, wenn ich wollte, dass Sie mir Ihren Zehnten zuschicken, egal was, ja, dann würde ich Ihnen erklären, das Gesetz sei abgeschafft. Sie können so leben, wie Sie wollen, wie das die meisten Ihnen ja auch erklären. Aber das erkläre ich Ihnen nicht. Ich erkläre Ihnen, dass Sie eine Verantwortung haben vor Gott. Und wenn sie sündigen, dann steht eine Strafe ihnen bevor. Und sie müssen die Sünde bereuen, sie müssen den Lebensweg, den sie gegangen haben, ändern. Und das ist keine populäre Botschaft, das ist mir klar. Aber wir predigen nicht aufgrund von Gewinnsucht. Wir predigen, weil Gottes Wort es uns gebietet. Und wir müssen das Wort Gottes predigen, unverfälscht und mit voller Kraft. Und nicht mit Kompromissen. Die Menschen, die verblendet sind, die das Wort Gottes verfälschen, die denen zuhören, die das Wort Gottes verfälschen, die Lehrer Täuschung nachjagen, die folgen den Verführungskünsten Satans. Das müssen wir begreifen. Denn es ist Satan, der die Augen und das Denken verblendet, sodass Gott den Menschen seine Weisheit nicht geben kann. Die würden sie nicht akzeptieren. 2. Korinther Kapitel 4 und Vers 4. Es geht hier um Ungläubige, bei denen der Gott dieser Welt, denken Sie daran, dass die Bibel sagt, Satan ist der Gott dieser Welt. Es ist die Welt, die Satan anbetet, ohne es zu wissen, die Satan folgt, ohne es zu wissen, die vielleicht meinen, sie folgten dem wahren Gott, aber es ist nicht der wahre Gott, dem sie folgen, sondern es ist der Gott dieser Welt, wenn sie ungläubig sind. Denen der Gott dieser Welt das Denken der Ungläubigen verblendet hat. Schauen Sie, da kommt das Wort verblendet wieder her. Es ist Satan, der das Denken der Welt verblendet hat. Damit ihnen nicht das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi aufscheint, der das Ebenbild Gottes ist. Die Verblendung kommt von Satan, aber der Mensch nimmt sie entgegen. Die Verblendung kam damals, als Satan Eva verführte. Gesagt hat, du kannst ruhig von dem Baum der Erkenntnis essen. Du wirst so sein wie Gott. Wissen oder für dich entscheidend, was gut und böse ist. Und sie war verführt. Sie nahm dann von diesem Baum. Eine Verführung, eine Verblendung hat stattgefunden. 2. Korinther 11 und Vers 3. 2. Korinther 11 und Vers 3. Hier spricht Paulus wiederum die Kirche an in Korinth. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte, mit ihrer List, so auch eure Sinne verwirrt und von der Gradlinigkeit gegenüber Christus abgewandt werden. Ich zitiere nebenbei heute aus der neuen Lutherbibel 2009. Unsere Sinne können verwirrt werden. Sie können von der Gradlinigkeit Christi, es gibt nämlich nur den einen geraden Weg, abgewendet werden. Wenn man den Einflüsterungen, den Ideen, den Philosophien, den leeren Täuschungen Satans folgt. Haben Sie verwirrte Sinne? Manchmal kommt mir das ein bisschen so vor, wenn ich so einige Nachrichten höre von Ihnen. Das hört sich irgendwo sehr verwirrt an. Nein, Sie müssen diese Verwirrung abstellen. Sie müssen sich wiederum auf die Gradlinigkeit Christi konzentrieren, wenn das bei Ihnen vorliegen sollte. 2. Korinther Kapitel 11. Und Vers 14, das ist kein Wunder, sagt er hier, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Darum ist es nichts Besonderes, wenn sich auch seine Diener als Diener der Gerechtigkeit verstellen. Deren Ende wird ihren Werken entsprechen. Schauen Sie, wir achten auf die Werke. Man soll auf die Früchte achten. Wenn jemand sich als ein Diener der Gerechtigkeit ausgibt, und ihnen sagt, sie brauchten das Gesetz Gottes nicht mehr zu halten, dann wissen sie, er ist kein Diener der Gerechtigkeit, denn Gerechtigkeit ist definiert als das Halten der Gebote Gottes. Dann sind dies Menschen, die im Auftrage von Satan handeln, obwohl sie das möglicherweise gar nicht wissen. Der Satan ist ja auch sehr schlau, der wird nicht unbedingt jedem gleich deutlich machen, du handelst jetzt in meinem Namen. Aber aufgrund der Werke wird das deutlich. Ehebruch, Unzucht, Hassen, Töten, Morden, Neiden und so weiter und so fort. Das sind alles Teile der 10 Gebote, die angeblich abgeschafft sind. Kein Sabbat halten und so weiter. Wir müssen die Geister prüfen. Und auch die Geister, mit anderen Worten diejenigen, die von sich vorgeben, im Geiste Gottes zu handeln, 1. Johannes Kapitel 4 und lesen wir Vers 1. 1. Johannes Kapitel 4 und Vers 1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt hinausgegangen. Ein falscher Prophet, ein falscher Prediger, ein falscher Diener Gottes, der in Wirklichkeit nichts weiter ist als ein Diener Satans, der wird Lehren verkünden und sie müssen die prüfen. Entspricht das dem, was die Bibel uns sagt? Und dann lesen wir weiter in Vers 6. Wir sind von Gott. Und ich behaupte das auch Ihnen gegenüber heute in dieser Sendung. Wir sind von Gott. Und wer Gott erkennt, der hört auf uns. Und wer nicht von Gott ist, der hört nicht auf uns. Das ist die Entscheidung, die Sie treffen müssen. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Ob jemand die Wahrheit predigt oder nicht. Und wenn Sie erkannt haben, wo Gottes Kirche ist, wo Gottes Prediger sind, und wenn Sie von Gott sind, wenn Gott Sie leitet, dann hören Sie auf uns. Und wenn nicht, dann nicht. Aber dann leitet Gott Sie auch nicht. Oder Sie zumindest akzeptieren diese Leitung nicht an. Schauen Sie, die ganze Welt liegt im Argen. Die ganze Welt ist verführt. Die Weisheit dieser Welt hat nichts zu tun mit der Weisheit Gottes. 1. Johannes Kapitel 5 und Vers 19. Wir wissen, dass wir von Gott sind. Wiederum sagt er dies, klar und deutlich, ganz dogmatisch. Und die ganze Welt im Argen liegt. Das wissen wir. Nun, die Menge Bibel übersetzt. Wir wissen, dass sich die ganze Welt in der Gewalt des Bösen, das heißt des Teufels, befindet. In der Gewalt des Teufels. Schauen wir uns einmal an in Offenbarung Kapitel 12 und Vers 9. Wie groß seine Gewalt ist. Offenbarung 12 und Vers 9. Gott hat es zugelassen. Bis Jesus Christus kommen würde, in naher Zukunft, um den Thron, auf dem Satan heute sitzt, zu übernehmen. Er wird dann auf dem Thron der Welt sitzen. Aber zurzeit ist es noch Satan. Offenbarung 12 und Vers 9. Der große Drache wurde hinausgeworfen. Die alte Schlange, die Teufel und Satan heißt. Es geht hier um eine zukünftige, möglicherweise auch schon gegenwärtige Rebellion Satans und seiner Engel gegen Gott. Er wird noch einmal versuchen, Gott von seinem Thron zu stürzen. Vielleicht sind wir dabei, dies zu erleben, jetzt im geistlichen Sinne. Wir haben natürlich nicht die Möglichkeit, das zu verfolgen. Aber wenn wir uns anschauen, wie so die Weltereignisse aussehen, könnte ich mir vorstellen, dass diese Dinge möglicherweise bereits schon geschehen sind oder aber dabei sind zu geschehen. Auf alle Fälle, dann wird Satan hinausgeworfen werden. Er wird natürlich diesen Krieg gegen Gott erneut verlieren. Er hatte schon einmal versucht, vor der Schaffung des Menschen Gott von seinem Thron zu stürzen. Noch einmal, der große Drache wurde hinausgeworfen, die alte Schlange, die Teufel und Satan heißt, der die ganze Welt verführt. Der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dorthin geworfen. Seine Engel, man kennt sie heute als Dämonen. Die Welt ist in der Gewalt von Satan und seinen Dämonen und sie müssen dies begreifen. Und Gott holt sie aus dieser Welt heraus, wenn er es tut. Und dann natürlich unterstellen sich der Herrschaft Gottes und nicht länger der Herrschaft von Satan. Aber Satan mag dies keineswegs. Und er wird ihnen Schwierigkeiten bereiten. Natürlich wird er dies. Und sie müssen das begreifen. Aber mit der Kraft Gottes können sie diese Schwierigkeiten meistern. Solange wie sie den Weg Gottes gehen, solange wie sie diese enge Beziehung zu Gott haben. Schauen wir uns einmal an, wie zum Beispiel Satan die Menschen verführt, in Offenbarung Kapitel 20. Satan wird im Millennium gebunden sein, in einem Gefängnis sein, wie es heißt. Er wird keinerlei Möglichkeit haben, die Menschen zu verführen. Aber zu Ende des Millenniums, wenn das Millennium zu Ende geht, ganz zum Schluss, wird er noch einmal freigelassen werden aus seinem Gefängnis. Und dann wird er ausgehen, um die Menschen zu verführen, die für 1000 Jahre lang in Frieden gelebt haben. Unter der Herrschaft Jesu Christi. Aber nun, Offenbarung 20 und Vers 8. Und er wird ausgehen, um die Völker an den vier Enden der Erde zu verführen. Den Gog und den Magog. Worin besteht die Verführung? Um sie zum Krieg zu versammeln. Eine große Verführung Satans. Krieg zu führen. Heute, damals, in der Zukunft. Eine der größten Verführungen. die der Mensch akzeptiert hat, die Weisheit dieser Welt, fordert Krieg führen. Ein Fluch ist mit Krieg führen verbunden, kein Segen. Aber der Satan, der verführt die Menschen wieder dazu, Krieg zu führen, sie zu versammeln. Und deren Zahl ist wie der Sand am Meer. So viele werden wieder dieser falschen Idee aufsitzen. Und dann auch in Vers 10, und der Teufel, der sie verführte, der wurde in den See von Feuer und so weiter geworfen. Schauen Sie, die Verführung besteht hier darin, dass Satan die Menschen dazu animiert, Krieg zu führen. Und wenn die Menschen heute Krieg führen, dann deshalb, weil sie davon inspiriert sind, und zwar von Satan, dies zu tun. Warum würden sie dann teilhaben wollen an Kriegführung? Aber nicht nur das. Die gesamte Welt ist in der Gewalt von Satan, was bedeutet, die Weisheit dieser Welt entspricht nicht der Weisheit Gottes. Und die Weisheit dieser Welt fordert von ihnen, dass sie zum Beispiel bei Wahlen teilnehmen, dass sie zum Beispiel für ihren Kandidaten wählen, der aber doch nichts weiter ist als ein Mensch, der in der Weisheit dieser Welt lebt. Kein Führer dieser Welt hat die Weisheit Gottes. Das müssen wir begreifen. Das müssen wir sehr deutlich begreifen. Warum würden wir dann, die wir doch die Weisheit Gottes haben oder haben sollten oder dabei sind, sie zu erwerben, für einen politischen Kandidaten unsere Stimme erheben oder vielleicht sogar selbst politische Kandidaten werden? Hosea Kapitel 8. Hosea Kapitel 8 und lesen wir einmal Vers 4. Hosea 8 und Vers 4. Sie machen Könige, aber ohne mich. Oder man kann auch übersetzen, ohne meinen Willen. Sie setzen Oberste ein und ich darf es nicht wissen. Oder bessere Übersetzung, ohne dass ich es billige. Was heute geschieht, geschieht, weil der Mensch es so will. In den meisten Fällen inspiriert von Satan, dem Teufel. Es ist Satan, der zum Beispiel dem Tier, was noch kommen wird, einer charismatischen, politischen, militärischen Persönlichkeit in Europa, die Macht geben wird. Es ist Satan, der diesen Menschen manifestieren wird, der auf der Weltbühne erscheinen wird, der sehr viel Unheil anrichten wird. Jesus sagte den Leuten seiner Zeit, dass sie ihn nicht verstanden, weil sie sein Wort nicht hören wollten. Es geht mir heute darum zu begreifen, dass wir Entscheidungen treffen müssen. Jeder Mensch muss Entscheidungen treffen. Aber man ist nicht schuldlos, wenn man eine falsche Entscheidung trifft. Johannes Kapitel 8 und Vers 43. Johannes Kapitel 8 und Vers 43. Warum versteht ihr denn meine Sprache nicht, fragt Christus der Juden seiner Zeit? Weil ihr mein Wort nicht anhören könnt oder nicht hören könnt, nicht verstehen könnt. Warum aber nicht? Das ist jetzt wichtig. Warum nicht? Vers 44. Weil ihr seid von dem Vater, dem Teufel, okay, also die Verblendung, die Verführung durch den Teufel ist gegeben, aber jetzt ist eine Entscheidung gefordert. Und die Gelüste eures Vaters wollt ihr tun. Schauen Sie, hier ist die individuelle Entscheidung. Die Menschen wollen die Gelüste des Vaters tun, des Teufels. Und was sind so die Gelüste? Der ist ein Mörder von Anfang an, stand nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Und wenn er die Lüge redet, dann redet er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner. Und der Vater derselben. Lüge begann mit dem Teufel. Das sind die Gelüste des Teufels. Zu töten, zu morden, zu hassen, zu lügen, zu betrügen, zu verleumden. Die Menschen dieser Welt, das heißt, wollen dies tun. Und weil sie dies tun wollen, können sie Gottes Wahrheit nicht anhören, begreifen, akzeptieren, annehmen. Sie wollen es nicht. Was sagt Christus im nächsten Vers? Weil ich aber die Wahrheit sage, da glaubt ihr mir nicht, denn man will ja die Gelüste des Vaters tun. In Römer Kapitel 10 lesen wir Vers 21. Römer Kapitel 10 und Vers 21. Israel aber, sagt er, zu Israel sagt er Folgendes, aber ich möchte das nicht nur auf Israel beschränken hier. Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem Volk, das ungehorsam ist und widerspricht. Sind wir ungehorsam? Widersprechen wir dem, was Gott uns sagt, obwohl Gott seine Hände uns gegenüber ausstreckt? Wissen wir immer alles besser? Oh, es gibt Menschen, die wissen immer alles besser. Die widersprechen laufend. Aber schauen Sie, die Tatsache, dass Menschen nicht zum Heil berufen sind, und viele sind es eben heute noch nicht, bedeutet aber nicht, dass sie nicht in Anführungszeichen berufen sind, zumindest den Buchstaben des Gesetzes, die Gebote Gottes zu halten. Man muss nicht zum Heil berufen sein, um das Gesetz zu halten, zumindest den Buchstaben nach. Und die Entscheidung, die die Menschen treffen, das Gesetz nicht halten zu wollen, das ist eine Entscheidung, die sie schuldig macht. Wenn Gott einem Gebote gibt, wie er dies ja hier in der Bibel getan hat, erwartet er von den Menschen, sie zu halten. Gott hätte keine Gebote gegeben, wenn er gewusst hätte, dass es unmöglich wäre, sie zu halten. Römer Kapitel 2. Und lesen wir einmal Vers 14. Denn wenn die Nationen, andere Übersetzungen haben hier die Heiden, mit Antworten die Nicht-Israeliten, die das Gesetz nicht haben, die haben nicht das schriftliche Gesetz, wie es damals den Israeliten gegeben worden war, die 10 Gebote, die Rechtsvorschriften, die Satzungen, die die 10 Gebote näher erläutern. Also die haben das Gesetz nicht, aber wenn die Nationen doch von Natur aus tun, was dem Gesetz entspricht, dann sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Sie tun etwas von Natur aus, in Anführungszeichen, was richtig ist. Obwohl sie nicht zum Heil berufen sind, die haben noch nicht einmal das Gesetz in schriftlicher Weise, aber sie tun etwas, was richtig ist. Mit Antworten, man kann etwas tun, was richtig ist. Schauen wir uns einmal 5. Mose Kapitel 4 an. Und wenn man es nicht tut, dann ist man in Gottes Augen schuldig. Weil man etwas richtig hätte tun können und sollen. 5. Mose Kapitel 4 und lesen wir einmal Vers 5. Seht, ich habe euch Gebote und Rechte gelehrt, wie mir der Herr, mein Gott, geboten hat, dass ihr danach tun sollt, in dem Lande, in das ihr kommen werdet, um es einzunehmen, so behaltet es nun und tut sie. Schauen Sie, die meisten Israeliten, die waren nicht zum Heil berufen, die hatten den Heiligen Geist gar nicht erhalten, die würden ihn auch nicht erhalten. Einige wenige Ausnahmen schon, Mose zum Beispiel hatte ihn natürlich, Josua und so weiter. Und gleichwohl erwartete Gott von den Israeliten, die Gesetze zu halten, dem Buchstaben nach. Und was heißt es dann hier weiter? Denn das wird eure Weisheit und euer Verstand sein bei den Völkern, dass, wenn sie alle diese Gebote hören und sie sagen müssen, ei, wie weise und verständig sind die Leute dieses großen Volkes. Wenn sie nur die Gebote dem Buchstaben nach gehalten hätten, aber das haben sie natürlich nicht getan. In Kapitel 5, die Verse 28 und 29. Als der Herr eure Worte hörte, die ihr mit mir redetet, sagte der Herr zu mir, ich habe die Worte dieses Volkes gehört, dass sie mit dir geredet haben. Es ist alles gut, was sie gesagt haben. Zu dem Zeitpunkt. Aber dann fährt fort Gott zu sagen, ach, dass sie ihr Leben lang ein solches Herz hätten, mich zu fürchten und alle meine Gebote zu halten, damit es ihnen gut ginge und ihren Kindern für immer. Gott wusste natürlich, dass sie letztendlich wieder sich abwenden würden von den Geboten Gottes, von Gott. Aber sie wurden dadurch schuldig. In Kapitel 6 und Vers 25. Und es wird unsere Gerechtigkeit sein. Hier kommt das Wort Gerechtigkeit wieder zum Tragen. Es wird unsere Gerechtigkeit sein, wenn wir alle diese Gebote halten und vor dem Herrn, unserem Gott, tun, wie er uns geboten hat. So, wenn also jemand hier als Diener der Gerechtigkeit auftreten will und sagt, die Gebote seien abgeschafft, dann ist er kein Diener der Gerechtigkeit Gottes. Schauen Sie, wenn das Wort berufen erwähnt wird in der Bibel, dann bedeutet das nicht unbedingt, dass es um eine Berufung zum Heil geht. Und man muss immer den Zusammenhang sehen. Zum Beispiel hier die Israeliten des Alten Testamentes, die waren dazu berufen, ein Volk Gottes zu werden im physischen Sinne, Gott untertan zu sein im physischen Sinne, die Gebote zu halten im physischen Sinne. Aber gleichwohl waren sie nicht zum Heil berufen, die meisten nicht. Wenn man zum Heil berufen ist, dann ist man auch auserwählt. Ich hatte eine Predigt vor einigen Jahren, glaube ich, hierüber gegeben. Die Berufung zum Heil beinhaltet die Auserwählung. Man kann nicht sagen, ja, wir sind zum Heil berufen, aber nicht auserwählt. Das geht nicht. In Römer Kapitel 8 und Vers 28. In Römer Kapitel 8 und Vers 28. Da lesen wir Folgendes. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, ausersehen hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dass sie dem Bild seines Sohnes gleich sein sollten, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber dazu vorbestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Das ist der Prozess. Also Berufung und Erwählung, Auserwählung gehören zusammen. Und das wird auch zum Beispiel ganz deutlich in Offenbarung 17 und Vers 14 beschrieben. Offenbarung 17 und Vers 14. Wo es heißt, sie werden mit dem Lamm kämpfen und das Lamm wird sie überwinden, denn es ist der Herr aller Herren, der König aller Könige, also Jesus Christus, wird die Völker dieser Welt, die gegen ihn kämpfen, überwinden. Und mit ihm, mit Christus, sind die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen. Also alles dies gehört zusammen. Natürlich beginnt der Prozess zunächst einmal mit der Vorherbestimmung und dann mit der Berufung und dann mit der Auserwählung und so weiter und so fort. Aber das eine gehört mit dem anderen zusammen. Es endet nicht mit der Berufung. Ich sage dies, weil es eben Stellen in der Bibel gibt, die falsch verstanden werden könnten. Es gibt ja zum Beispiel eine Stelle, und auf die möchte ich jetzt kurz eingehen, in Matthäus Kapitel 22. Schauen wir uns die einmal an. Matthäus 22 und Vers 14. Da sagt Christus, viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Ja, da sagen einige also mit anderen Worten, viele sind zum Heil berufen, aber nur wenige werden es schaffen. Wenige nur sind auserwählt. In anderen Worten, die gewaltige Masse der meisten wahren Christen, die werden es nicht schaffen. Das ist nicht damit gemeint. Das ist nicht damit gemeint. In diesem Beispiel hier, in Matthäus Kapitel 22, geht es gar nicht um die Berufung zum Heil. Schauen Sie, worum es geht. Es geht hier um das königliche Hochzeitsmahl. Kapitel 22, Vers 2. Das Himmelreich gleicht einem König, der für seinen Sohn Hochzeit machte. Und er sandte seine Knechte aus, um die Gäste zur Hochzeit einzuladen, aber sie wollten nicht kommen. Es geht hier um Gäste. Es geht hier nicht um die Braut. Es geht hier nicht um diejenigen, die Teil der Braut sind, die die Hochzeit halten mit Christus, wenn Christus zurückkommt, wie Offenbarung es beschreibt und andere Stellen auch. Es sind Gäste. Und selbst die Gäste, die wollten nicht kommen. Die waren dazu berufen, an der Hochzeit als Gäste teilzunehmen. Es ging nicht um das Heil. Aber sie wollten nicht kommen. Das ist wichtig. Sie wollten nicht kommen. Ihre Entscheidung war, nicht zu kommen, nicht der Einladung als Gast bei der Hochzeit teilzunehmen, zu folgen. Und dann heißt es in Vers 5, und sie verachteten das. Sie verachteten das, was Gott ihnen vorlegte. Und dann heißt es, die übrigen aber griffen seine Knechte, verhöhnten und töteten sie. Es geht ja nicht um wahre Christen. Es geht hier um Menschen, um Gäste, die aber keine Gäste sein wollten. Um wen geht es hier? Nun, wir werden es gleich sehen. Vers 7, als der König das hörte, da wurde er zornig, schickte seine Heere aus, brachte diese Mörder um, zündete ihre Stadt an. Jerusalem wurde im Jahre 17 nach Christus vernichtet, zerstört durch die Römer. Und dann wurden sie die Knechte. Wer sind die Knechte? Nun, das sind diejenigen, die ausgesandt sind, um das Reich Gottes zu predigen. Dann sandte er die Knechte erneut aus, auf die Straßen und brachten zusammen, wen sie fanden, Böse und Gute. Und der Hochzeitssaal wurde wieder voll von Gästen. Vers 10. Und da ging der König hinein, die Gäste zu besehen. Vers 11. Und dann findet er jemanden, der noch nicht einmal ein hochzeitliches Gewand anhatte. Der hatte sich noch nicht einmal richtig gekleidet für die Gelegenheit. Natürlich kann das auch insoweit auf die Kirchenmitglieder angewandt werden. Wir wollen uns auf richtige Weise kleiden, wenn wir uns vor Gott versammeln in unseren Versammlungen. Und wenn Sie zum Beispiel zu Hause über Internet zuhören, dann ist das Ihre Versammlung. Und wenn Sie das am Sabbat tun, wenn Sie eine Predigt am Sabbat sich anhören, dann sollten Sie in angemessener Kleidung dort sich das anhören, weil nämlich das der Sabbat ist, eine heilige Versammlung. Für Sie ist das dann die Versammlung. Es geht natürlich auch um den geistlichen Zustand eines solchen Menschen. Der war sich total irgendwo gar nicht davon, da war er nicht von überzeugt, dass er sich überhaupt auf irgendeine Weise geistlich dann insoweit bei dem Hochzeitsmahl verhalten sollte. Und in dem Zusammenhang, der sagt, den schmeißt raus in die Finsternis, da wird sein Heulen und Zähne klappern. In dem Zusammenhang sagt er, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Aber schauen Sie jetzt die Reaktion an den Vers 15. Das war jetzt Vers 14. Die Pharisäer wussten genau, von wem er sprach. Vers 15, da gingen die Pharisäer hin und beratschlagten, wie sie ihm in seiner Rede eine Falle stellen könnten. Die erkannten, er sprach über sie. Er sprach über diese Gäste, die nicht kommen wollten. Er sprach über die Mörder, die sogar hier andere verhöhnten und töteten. Und dann geht es um die Mörder, die dann umgebracht werden würden. Und ihre Stadt würde angezündet werden. Es geht hier um die, sagen wir mal, auch die Menschen des Alten Testamentes und auch um die Pharisäer, die Sadduzäer im Neuen Testament, die eine gewisse Beziehung, eine physische Beziehung zu Gott hätten haben können, aber sie ablehnten. Die wollten nichts damit zu tun haben. Viele waren berufen, nur einige reagierten. Aber es war nicht eine Berufung zum Heil, es war eine Berufung zu einer physischen Beziehung Gott gegenüber. In Lukas Kapitel 13 finden wir eine Parallelstelle hierzu. Lukas 13 und Vers 34. Und dieser Gast, der hinausgeworfen wurde in die Finsternis, wo Heulen und Zähneklappern war, wir verstehen das nicht so, dass er jetzt in den feurigen Pfuhl, wo es nicht unbedingt Finsternis ist, geworfen würde, um dort in diesem feurigen Pfuhl verbrannt zu werden, weil er die unvergebbare Sünde begangen hatte. Es bedeutet hier, dass er nicht teilhaben würde am Reich Gottes. Er würde nicht einmal teilhaben an der Hochzeit als Gast, wenn Christus zurückkommt. Zunächst einmal Lukas 13, Vers 34. Lukas 13 und Vers 34. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihren Flügeln, und ihr habt nicht gewollt. Schauen Sie wiederum, sie haben nicht gewollt. Es war ihre Entscheidung, es nicht zu wollen, es nicht dahin zu bringen, überhaupt mit Gott eine physische Beziehung zu haben, wie die Menschen heute eine physische Beziehung zumindest mit Gott haben könnten, auch wenn sie nicht berufen sind zum Heil, jetzt noch nicht. Die meisten Menschen wollen es aber nicht. Die meisten Menschen wollen, dass Gott seine Nase aus ihrem Leben fernhält. In Matthäus 21 und lesen wir einmal Vers 33, das Gleichnis von den bösen Weingärtnern. Hört ein anderes Gleichnis, es war ein Hausherr, der pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum, grub eine Kelter darin, baute einen Turm, vertraute ihn Weingärtnern an, zog außer Landes. Als nun die Zeit der Früchte herbeikam, da sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, um seine Früchte in Empfang zu nehmen. Und da nahmen die Weingärtner seine Knechte, das sind wiederum wahre Christen. Den einen schlugen sie, den anderen töteten sie. Den dritten steinigten sie. Einige sagen, das sind Engel. Natürlich nicht, Engel können ja nicht sterben. Nein, es sind Christen. Gott sandte seine Knechte aus, seine Jünger, um das Evangelium zu verkündigen. Und die wurden nicht sehr angenehm aufgenommen. Wieder sandte er andere Knechte, Vers 36, mehr als die ersten, und sie machten es mit ihnen genauso. Vers 37. Und zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen und sagte, sie werden sich von meinem Sohn scheuen. Die Knechte damals natürlich im Alten Testament waren auch die Propheten und so weiter. Vers 38, jetzt aber die Weingärtner den Sohn sahen, da sagten sie untereinander, das ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbe in Besitz nehmen. Wer war es? Es waren die Pharisäer, die Sadduzäer, die wollten nicht, dass Christus irgendwie, wie sie meinten, das Reich Gottes auf Erden errichten würde. Er kam damals noch nicht, es zu tun, aber die dachten das. Und dann sagten die, ja, wenn du das machst, dann wird ja unser Privileg weggenommen, dann kommen die Römer daher, dann nehmen die uns unseren Besitz, unseren Einfluss. Sie töteten Christus aus Neid oder verrieten ihn und händigten ihn den Römern gegenüber aus Neid. Und sie nahmen ihn, Vers 39, und stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Und wenn nun der Herr des Weinberges kommen wird, was wird er mit diesen Weingärtnern tun? Und sie sagten zu ihm, er wird die Übeltäter übel umbringen und seinen Weinberg anderen Weingärtnern übergeben, die ihm die Früchte zur rechten Zeit geben. Und Jesus sagte zu ihnen, habt ihr nie gelesen in der Schrift, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen. Und es ist wunderbar in unseren Augen. Vers 43. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen. In anderen Worten, es war nicht so, dass die jetzt ins Reich Gottes hätten eingehen können, aber sie wollten überhaupt diese enge Beziehung zu Gott gar nicht haben. Diese Autorität, dieses Privileg, das wird genommen werden von denen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. In anderen Worten, den Jüngern Gottes, den wahren Christen. Und wer auf diesen Stein fällt, Vers 44, der wird zerschellen. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Vers 45, als nun die Hochzeit, die Hohepriester und Pharisäer seine Gleichnisse hörten, da verstanden sie, dass er von ihnen redete. Genau wie in dem Gleichnis mit dem Hochzeitsmahl, mit den Gästen. Und sie trachteten danach, ihn festzunehmen, aber sie fürchteten sich vor den Menschenmengen, denn sie hielten ihn für einen Propheten. So haben sie es dann heimlich getan. Es war hier eine Situation gegeben, wo man eine physische Beziehung hätte haben können. Man war dazu berufen worden, eine physische Beziehung zu Gott zu haben, auch wenn es nicht um die Berufung zum Heil ging. Aber gleichwohl, diese physische Beziehung, die würde nicht akzeptiert werden von den Menschen. Und dann noch eine weitere Stelle in Matthäus Kapitel 8 und Vers 11. Matthäus Kapitel 8 und Vers 11. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und Westen, mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich sitzen, aber die Kinder des Reiches, mit anderen Worten, die zunächst einmal diese enge Beziehung zu Gott hätten haben können, in einer physischen Weise, die werden hinausgeworfen in die äußere Finsternis. Und da wird Heulen und Zähneklappern sein. Also auch hier wiederum geht es um die Menschen des Alten Testamentes, um die Pharisäer, Sadduzäer, die Juden des Neuen Testamentes, auch zur Zeit von Christus, die hätten eine enge Beziehung haben können, aber sie nicht akzeptiert haben. Und das Gleiche gilt für die heutigen Menschen. Und die werden nicht im Reich Gottes sein. Und zunächst einmal werden sie nicht die Herrlichkeit, die das Reich Gottes ja nun auch manifestiert, erleben. Sie werden irgendwo erkennen können, das ist hier das Reich Gottes, aber wir werden nicht drin sein. Und natürlich wird man dann heulen und Zähneknirschen vielleicht sogar, weil man nicht drin ist. Und vielleicht hat man dann auch Hass und Ärger. Zähneknirschen kann ja auch sein, man knirscht mit den Zähnen. Es geht hier nicht um die unvergebbare Sünde. Es geht hier nicht darum, dass die unbedingt jetzt im folgenden Pfuhl landen werden. Aber es geht schon darum, dass sie nicht im Reich Gottes sein werden. Sie waren zu einer physischen Beziehung berufen worden, die sie aber nicht akzeptieren wollten. Darum geht es hier. In Matthäus 22... und Vers 15, wie gesagt, ging es auch wieder darum, dass die Pharisäer, wie ich das eben schon gelesen hatte, die beratschlagten, wie sie ihn töten könnten. Genau das, was Christus ja hier beschrieben hatte, dass sie ihn töten würden. Die wollten das. Die waren nicht schuldlos, darum geht es mir. Die waren in keinster Weise schuldlos, die Menschen dieser Welt, die sich gegen Christus stellen, die sich gegen Gott stellen, die sich gegen seine Kirche stellen, die nicht willens sind, Gottes Weg zu gehen. Die sind nicht schuldlos. Und es heißt ja sogar auch, dass in der Zukunft noch ein großes Martyrertum kommen wird für wahre Christen, eine große Verfolgung. Und es heißt, alle Menschen, die werden sich freuen, wenn die zwei Zeugen umgebracht werden und dann ihre Leichname in Jerusalem liegen. Ja, glauben Sie, dass Gott die sie als schuldlos dann ansehen wird? In keinster Weise. Es ist eine Entscheidung, die sie treffen. Und diese Warnung, die gilt auch für uns in der Kirche, die wir zum Heil sogar berufen sind. Und die dürfen wir auch nicht übersehen. 1. Timotheus Kapitel 4. Wenn die Welt bereits schon schuldig geworden ist, wie viel mehr wir, wenn wir die Wahrheit Gottes, die Weisheit Gottes ablehnen? 1. Timotheus Kapitel 4, die Verse 1 und 2.
Der Geist sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige vom Glauben abfallen werden.
Vom Glauben abfallen bedeutet, man hat den Glauben zunächst einmal gehabt.
Warum fallen sie ab vom Glauben? Weil sie verführerischen Geistern und Lehren der Dämonen glauben.
Lehren der Dämonen, die ihnen sagen, sie brauchen zum Beispiel das Gesetz Gottes nicht mehr zu halten.
Durch die Heuchelei derer, die Lügen reden, die in ihrem Gewissen gebrandmarkt sind. Ihr Gewissen, das ist so gebrandmarkt von diesen falschen Ideen, dass sie sich total dem verschrieben haben.
Warum geschieht das? 2. Timotheus Kapitel 4, die Verse 3 und 4.
Denn es wird eine Zeit sein, in der sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden, sondern sich nach ihren eigenen Lüsten.
Warum können sie die Worte Christi nicht hören? Weil sie die Lüste ihres Vaters tun wollen, des Teufels.
Sondern nach ihren eigenen Lüsten werden sie sich selbst Lehrer aussuchen, so wie ihnen die Ohren jucken. Und die werden die Ohren von der Wahrheit abkehren.
Und sie werden sich den Fabeln zuwenden, den Weisheiten dieser Welt.
2. Petrus Kapitel 3 und Vers 5 gibt uns eine weitere klare Stelle, die uns sagt, dass wir nicht schuldlos sind, wenn wir uns abwenden von der Wahrheit. Oder auch die Welt, die Menschen der Welt, die vielleicht etwas von der Wahrheit erkannt haben, aber sie ablehnen.
2. Petrus Kapitel 3 und Vers 5.
Denn dies ist ihnen verborgen, dass der Himmel von jeher war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand haben, durch Gottes Wort, wodurch die damalige Welt in der Sintflut vernichtet wurde.
Interessant ist hier, wo es heißt, es ist ihnen verborgen.
Andere Übersetzungen haben, wie zum Beispiel die Lutherbibel 84, die wollen nichts davon wissen. Oder die Schlachterbibel schreibt, dabei übersehen sie absichtlich. Oder die Lutherbibel 1963 schreibt, die aus Mutwillen nicht wissen wollen.
Und dann noch die gute Nachricht, sie wollen nicht wahrhaben.
Alles dies zeigt eine bewusste Entscheidung. Eine Entscheidung, die einen schuldig macht, weil man eine falsche Entscheidung trifft. Sie wollen nichts davon wissen, dass zunächst einmal der Himmel durch Gottes Wort und das Wasser durch Gottes Wort Bestand hatten und die Erde aber, die damalige Welt, wurde durch eine Sintflut vernichtet.
Warum? Aufgrund von Sünde.
Das will man ja nicht wissen, denn das würde ja Konsequenzen haben.
Christus sagt, es wird so sein, zu meiner Zeit, wenn ich zurückkomme, wie es damals war in den Zeiten von Noah. Zur Zeit der Sintflut.
Die meisten wollen noch nichts mal davon wissen, dass es überhaupt eine Sintflut gab. Die denken, das ist Mythologie.
Sie wenden sich den Fabeln zu, aber nicht der Wahrheit.
Das ist keine Mythologie, was in der Bibel steht über die Sintflut. Das ist absolute Wahrheit.
Christus hat absolut davon geredet, als Wahrheit, als Realität.
Aber sie mögen sich Fabeln zuwenden, wie zum Beispiel dieses erbärmliche Buch Henoch, das da also eine absolute Blasphemie beschreibt und all diese merkwürdigen Dinge, die da in diesen jüdischen Mythologien da enthalten sind. Und das glauben die, aber die Wahrheit glauben sie nicht.
Nun, sie sind verführt von dem Gott dieser Welt und sie haben sich der Weisheit dieser Welt verschrieben.
Schauen wir uns einmal Römer Kapitel 1 an.
Römer Kapitel 1 und Vers 22.
Weil sie sich für weise hielten, da wurden sie zu nah.
Und dann auch Vers 28. Und weil sie es nicht für wert hielten, Gott zu erkennen.
Achten Sie auf diese Formulierung. Die haben das nicht als wichtig genug angesehen, den wahren Gott der Bibel zu erkennen und dann sich auch demgemäß zu verhalten.
Hat Gott sie auch dahin gegeben an ihren untauglich gewordenen Verstand
zu tun, was sich nicht geziemt. Denn allerlei Unziemlichkeiten werden dann hier beschrieben.
Interessant, wie es hier erklärt wird. Gott hat sie dahin gegeben, gemäß ihrem untauglich gewordenen Verstand.
Sie haben sich mehr und mehr der Weisheit dieser Welt verschrieben. Und dadurch wurde ihr Verstand mehr und mehr untauglich, die Wahrheit erkennen zu können.
Aber es war ihre Entscheidung.
In 2. Thessaloniker Kapitel 2 wird von dem Mann der Sünde gesprochen, der noch kommen wird, der falsche Prophet, der sich in einen Tempel, der in Jerusalem nachgebaut werden wird, im sogenannten dritten Tempel, setzen wird, von sich vorgeben wird, Gott zu sein. Viele werden ihm folgen. Er wird auch durch Zeichen und Wunder die Menschen verführen. In 2. Thessaloniker Kapitel 2 lesen wir die Verse 10 bis 12. Warum werden sie ihm folgen? Sind sie unschuldig, wenn sie ihm folgen? 2. Thessaloniker Kapitel 2 und Vers 10. Mit jeder Art von Verführung zur Ungerechtigkeit wird dieser Mensch erscheinen unter denen, die verloren werden. Schauen Sie noch einmal. Mit jeder Art der Verführung zur Ungerechtigkeit. Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit, was ist Ungerechtigkeit? Mittlerweile müssten Sie es wissen. Eine Art von Verführung zur Ungerechtigkeit wird unter denen geschehen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, um gerettet zu werden. Das war ihre Entscheidung. Sie haben nicht die Liebe zur Wahrheit angenommen. Zunächst einmal vielleicht ein wenig die Wahrheit. Es geht ja auch um einen Abfall von der Wahrheit. Die hatten die Wahrheit schon zu einem gewissen Maße, sind davon abgefallen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht hatten. Und es heißt aber mehr in Vers 11. Und darum wird ihnen Gott kräftige Irrtümer senden, sodass sie der Lüge glauben. Also mit Antworten, Gott lässt das zu, dass das geschehen wird. Damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern an der Ungerechtigkeit gefallen fanden. Wiederum, die Gelüste des Vaters, des Teufels, wollten sie tun. Nach ihren eigenen Ohren wollen sie sich Prediger aufladen, um nach ihren eigenen Lüsten zu leben. Das alles gehört zusammen. Das alles zeigt eine Verantwortung. Sie hatten gefallen und werden gefallen haben an der Ungerechtigkeit. Schauen Sie, die Menschen, die glaubten Christus nicht, in vielfältiger Weise. Johannes Kapitel 3 und Vers 12. Johannes Kapitel 3 und Vers 12. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen erzählt habe? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen erzähle? Irdische Dinge, himmlische Dinge. Irdische Dinge, das könnte zum Beispiel etwas sein wie Krieg. Man darf keinen Krieg führen, ach was. Klar muss man Krieg führen. Ehebruch, ach, das geht doch alles, das kann man doch ohne weiteres machen. Die Frau des Nächsten, die liebt ja den Nächsten nicht mehr, die liebt jetzt mich. Evolution. Unsere Kinder, die werden geradezu bombardiert in den Schulen mit dieser teuflischen, dämonischen, atheistischen, glaubensverleugnenden Lehre und Theorie der Evolution. Die Idee, dass entweder es gar keinen Gott gibt, dass alles sich so selbst erschaffen hat, oder aber wenn es Gott gibt, naja, der hat vielleicht so den Urquell gelegt, da so eine Ursuppe, und alles dann ist, dass sich das so entwickelt irgendwie durch irgendwelche Gase aus dem Universum. Und dann hat sich so eine Eizelle oder eine Zelle entwickelt und aus der Zelle sind dann Amöben entstanden und letztendlich sind sie nichts weiter als eine herumwandernde Amöbe, ein Mollusk. Was für eine unsinnig blödhafte, idiotische Idee. Aber es ist die Idee der Weisheit dieser Welt und diejenigen, die die lehren, die sind zu Narren geworden, gemeinten weise zu sein. Aber sie sind Toren in den Augen Gottes. Dr. Franz Alt hat einmal gesagt, das ist vielleicht die törichte und blödsinnigste aller Ideen, wie der Mensch entstanden ist. Sehr richtig ausgedrückt. Aber unsere Kinder, die werden damit bombardiert und die hören das von den Lehrern, die ja nun angeblich die Weisheit kennen, die ja angeblich wissen, worum es geht, die nichts wissen, wenn es darum geht, keinerlei Ahnung haben. Verführt sind, verführen. Und wir als Eltern, wir müssen sehr, und auch Großeltern müssen sehr aufpassen, dass unsere Kinder nicht diesen Unsinn, diesen Blödsinn in sich aufnehmen. Sie müssen die Wahrheit gelehrt bekommen. Die meisten Menschen heute, die glauben an diesen Quatsch. Die glauben an, was weiß ich nicht für einen Quatsch. Ich habe den unglaublichsten Unsinn gehört. Zum Beispiel jetzt auch hier die Idee, im September soll die Erde zu Ende gehen, vernichtet werden. Das ist ja, die letzten Tage sind hereingebrochen, weil es irgendwo so eine komische astronomische Situation geben soll. Und das wird dann auf Offenbarung 12 angewandt. Ich habe ein Pfostenstehenprogramm davon gemacht. Das ist totaler Blödsinn. Aber die Menschen, die Weisheit dieser Welt, auch die religiöse Weisheit dieser Welt, die sogenannte, die ist nichts weiter als Torheit in den Augen Gottes. Musik. Da gibt es die unmöglichsten Ideen bezüglich Musik. Ich habe gehört, dass die Beatles, die müssen ja dämonisch beeinflusst gewesen sein, weil wenn man die Musikstücke von denen rückwärts spielt, dann hört man da so geheime Botschaften. Nun, wenn Sie gewisse Dinge aus der Bibel rückwärts lesen, dann gehören Sie auch gewisse geheime Botschaften. Das ist totaler Blödsinn, diese Idee. Oder es wurde gesagt, ja, Rockmusik muss natürlich verkehrt sein, weil der Takt der Rockmusik, der entspricht nicht dem Rhythmus des Herzens. Der ist gegen den Rhythmus des Herzens, von daher muss das also verkehrt sein. Bis man dann einen Musiker erklärt hat, ein professioneller Musiker, ja nun, aber der Wiener Walzer, der Takt ist auch entgegen dem Herzschlag. Also alles das ist Torheit, ist Unsinn. Von Astrologie gar nicht zu sprechen, da sagen einige, Astrologie, das hat irgendwie so einen Wert und die Tatsache, dass sie in einem gewissen Sternbild geboren sind, das hat schon eine Bedeutung. Totaler Unfug, Weisheit dieser Welt. Und dann gibt es diese himmlischen Dinge, von denen Christus sprach. Die würde man natürlich erst recht nicht glauben. Zum Beispiel die Natur Gottes. Die meisten Menschen im orthodoxen Christentum gehen von der Dreieinigkeit Gottes aus. Eine Person in drei Personen. Das ist schon menschlich gesehen vom menschlichen Verstand, wenn man den hätte, logischer Unfug. Wie kann eine Person in drei Personen bestehen? Aber wenn man den geistlichen Verstand Gottes hat, dann weiß man, dass das totaler Quatsch ist. Absoluter Unfug. Die Idee, dass das Gesetz Gottes abgeschafft sei, absoluter Unfug. Die Idee, dass es das Potenzial des Menschen ist, ein Gottwesen zu werden. Das ist die Wahrheit, aber die Weisheit dieser Welt lehnt das ab. Und lehrt dann irgendwie, wir kommen in den Himmel, wenn wir sterben, wir haben eine unsterbliche Seele. Oder schlimmer noch, wir gehen in die Hölle, wenn wir sterben, oder in ein Fegefeuer. Und müssen dafür lange Zeit braten und gemartert werden. Davon sagt die Bibel nichts. Das ist die Weisheit dieser Welt, auch die kirchliche Weisheit dieser Welt, wenn es um Kirchen geht, die diese Dinge lehren. Und wenn Sie meinen, Sie könnten Ihr Heil, in Anführungszeichen, jetzt in solchen Kirchen erwerben, dann haben Sie sich sehr geirrt. Und die Welt lebt im Irrtum. Die Welt lebt im Irrtum nach wie vor. Warum? Weil sie ständig vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen ist. Weil sie ständig für sich entscheiden will, was richtig und was falsch, was wahr und was nicht wahr, was gut und was böse ist. Jeremia, Kapitel 10 und Vers 14. Jeremia 10 und Vers 14. Sind Sie nach wie vor dabei, entscheiden zu wollen, was richtig und was böse ist, gut und falsch? Oder akzeptieren Sie das, was Ihnen gesagt wird anhand der Bibel? Ohne zu murren, ohne zu argumentieren, ohne zu widersprechen. Meine, Gott sagt Ihnen, was richtig ist und was falsch ist. Sie haben die Aufgabe, es zu akzeptieren oder abzulehnen, aber nicht die Aufgabe, für sich selbst bestimmen zu wollen. Ich meine, natürlich sollen Sie das Richtige annehmen. Aber wenn Sie es ablehnen, dann weiß Gott wenigstens, woran er ist bei Ihnen. Aber wenn Sie lau sind und weder heiß oder kalt, was ist da mit Ihnen? Jeremia 10 und Vers 14, da heißt es hier, alle Menschen sind Narren mit ihrer Kunst. Eine bessere Übersetzung, alle Menschen sind Narren mit ihrem Wissen. Es sind Narren in Gottes Augen. Die Weisheit dieser Welt, wenn sie nicht dem entspricht, was die Bibel lehrt, ist Torheit in den Augen Gottes. Aber für wahre Christen und für solche, die es werden wollen, da sollte folgende Wahrheit, folgende Weisheit, folgende Erkenntnis gelten. In Johannes Kapitel 12. Und lesen wir Vers 31. Johannes Kapitel 12 und Vers 31. Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Wir hatten das ja bereits gelesen in der Offenbarung, dass der Fürst dieser Welt, Satan der Teufel, ausgestoßen werden wird, keinen Zutritt mehr haben wird zu Gott im Himmel. Warum jetzt? Warum sagt Christus jetzt? Nun, das war kurz vor seiner Verhaftung, kurz vor seiner Kreuzigung. Es stand absolut fest. Es stand absolut fest. Christus hat einen absoluten, totalen, festen Glauben daran, dass er es schaffen würde. Und dass er auferweckt werden würde. Und dass er zurückkommen würde als König aller Könige und Herr aller Herren, um hier auf Erden das Reich Gottes zu errichten. Das stand fest für ihn, das stand fest für Gott den Vater. Es stand fest, dass er sündenlos leben würde, obwohl es natürlich nicht einfach war. Er musste kämpfen, er musste die Kraft Gottes des Vaters haben. Er musste ringen, er musste überwinden. Aber sie hatten den totalen festen Glauben, dass es geschehen würde. Und so stand es fest, dass Christus das Reich Gottes errichten würde und kurz vorher würde Satan ausgestoßen werden. Nun, das Gleiche gilt, als damals Satan Christus verführte. Und nachdem die Verführung misslungen war in der Wüste, für 40 Tage und 40 Nächte hatte Christus gefastet, dann kam der Teufel, versuchte ihn, möglicherweise auch vorher schon. Dann, sagte Christus, jetzt ist das Reich Gottes nahe herbeigekommen, denn jetzt hatte er diesen gigantischen geistlichen Kampf bestanden. Und jetzt konnte es verkündigt werden, ja, das Reich Gottes würde errichtet werden auf Erden. Er, der König des Reiches Gottes, würde auf Erden herrschen. In Johannes Kapitel 14 und Vers 30 lesen wir: Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt, er findet nichts an mir. Oder er hat keine Macht über mich. Kann man das über Sie sagen? Können Sie das über sich selbst sagen? Findet der Fürst dieser Welt nichts an Ihnen? Wenn doch, ist es höchste Zeit, diesen Kampf entweder zu beginnen oder durchzuführen mit Gottes Hilfe. Können Sie, werden Sie, müssen Sie Satan überwinden. Wenn Sie da so klein beigeben wollen, ach, ich kann es ja doch nicht und ach, wie weh tut mir alles und wie schwer ist doch mein Leben. Jetzt, heute, ist Ihr Leben schwer, dann warten Sie mal, was kommen wird. Wenn Sie schon heute irgendwie verzagen, dann haben Sie wenig Kraft, dann haben Sie wenig Mut, dann haben Sie wenig Hilfe zu erwarten. Das Buch der Sprüche sagt ja, dass der ist schwach, der in der Zeit der Not nicht stark ist. Sie müssen lernen, stark zu werden. Das ist auch Ihre Entscheidung. Sie können nicht einfach so klein beigeben und ach, das ist alles so schwer und ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Das ist Schwachheit und es ist auch Selbstsucht. Es dreht sich alles um sie selbst. Wissen Sie, ich kenne Leute, die haben Probleme, von denen sie gar keine Ahnung haben. Wenn sie mit ihren kleinen Problemen schon nicht weiterkommen, wenn sie eine solche Situation hätten, von denen ich so einige kenne, das wäre total hoffnungslos bei ihnen. Gott kennt ihre Situation. Gott weiß, wie viel er ihnen zumuten kann. Und dass nichts, was geschieht in ihrem Leben, zu schwer ist für sie. Gott weiß das, wissen Sie das, wird höchste Zeit, dass Sie es endlich einmal erkennen und das Klagen und das Murren aufhören, dieses Selbstmitleid und sich am Riemen reißen und voranschreiten und den Weg gehen, den Gott Ihnen vorgelegt und vorgezeigt hat. Und mit Gottes Hilfe können Sie es tun, müssen Sie es tun. Johannes 16 und Vers 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, dann wird er euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hört, das wird er sagen, und was Zukünftiges wird er euch verkündigen. Es ist Gottes Heiliger Geist. Es ist Gott, der Vater und Jesus Christus, die durch den Heiligen Geist uns diese Dinge kundtun werden, uns mehr und mehr die Wahrheit zeigen werden. Aber kehren wir zurück zu Vers 8, wo es heißt, und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Und vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Was ist damit gemeint? Nun, wenn wir den Heiligen Geist erhalten, oder wenn der Heilige Geist kommt und mit uns wirkt, dann offenbart er uns den Prozess der Sünde. Mit anderen Worten, der mangelnde Glaube an Gottes Wort führt zur Sünde. Wenn Sie an Gottes Wort glauben, wenn Sie glauben, dass es verkehrt ist, zum Beispiel zu töten, zumindest haben Sie dann diese Erkenntnis erlangt und können dann beginnen, die Sünde des Tötens zu überwinden. Wenn Sie aber daran gar nicht glauben, dann bleibt die Sünde in ihrem Leben bestehen. Sowieso. So, dann geht es um die Gerechtigkeit. Nun, Gerechtigkeit ist etwas, was uns Christus geben muss. Von uns alleine aus können wir nicht gerecht leben. Jedenfalls nicht dem Geist nach. Aber es ist die Gerechtigkeit Christi in uns, die uns befähigt, die Sünde zu überwinden, auf richtige Weise zu leben. Und dann geht es hier um das Gericht. Das heißt, das Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Mit anderen Worten, sein Schicksal der Verbannung steht fest. Er muss allerdings noch auf seinem Thron bleiben, bis Christus zurückkommt. Aber die törichte Welt, die lehnt die Gerechtigkeit Gottes ab, den Glauben an Gott ab. Auch das Gericht lehnt sie ab, die Idee, dass wir gerichtet werden für unsere Taten. Aber sie lehnen die Gerechtigkeit ab. Sie lehnen das Gesetz Gottes ab. Sie leben in Sünde. Sie vielfach propagieren Sünde, entweder durch ihr Verhalten, durch ihr Tun oder sogar auch durch ihre Worte, durch ihre Lehren. Sie verabscheuen und sie verleugnen das Gute. Sie verabscheuen und verleugnen Gottes Weisheit. Und sie sehen diese Weisheit Gottes als Torheit an, wohingegen Gott sagt, nein, die Weisheit der Welt ist Torheit bei Gott. Aber zum Abschluss möchte ich Ihnen kurz noch etwas mitgeben auf den Weg, wenn Sie auch zu denen gehören sollten, die immer noch nicht sich im Klaren darüber sind, wie wichtig Gottes Gesetz ist und dass es keine Gerechtigkeit gibt ohne Gottes Gesetz. Jesaja Kapitel 42. Jesaja 42. Das ist eine Weisheit dieser Welt, die Sie absolut als Torheit erkennen müssen. Sonst werden Sie niemals zur Weisheit Gottes gelangen. Jesaja 42 und Vers 21. Jesaja 42, Vers 21. Dem Herrn gefiel es um seiner Gerechtigkeit willen, das Gesetz herrlich und groß zu machen, über den Buchstaben hinaus zu gehen und sogar den Sinngehalt, den geistlichen Sinngehalt zu erklären, den allerdings nur diejenigen wirklich verstehen können und danach leben können, die vom Geist Gottes zumindest motiviert sind und die dann den Geist Gottes haben. Denn wenn sie den Geist Gottes haben, dann ergibt sich Folgendes in Jesaja 51 und Vers 7. Und Sie sollten sich die Frage natürlich stellen, gilt das für Sie? Und wenn nicht, was können Sie tun, damit es für Sie gilt? Wir haben viele Broschüren veröffentlicht über das Gesetz, über den Sabbat, die heiligen Tage, den Zehnten. Und was ganz besonders wichtig ist, die Taufe. Wissen Sie, dass Sie ohne die richtige Erwachsenentaufe durch einen wahren Prediger Gottes den Heiligen Geist nicht erlangen werden? Und wenn Sie als Kind getauft sind oder wenn Sie in irgendeiner obskuren Kirche getauft worden sind oder vielleicht sogar in einer orthodoxen christlichen Kirche, aber die haben vorher nicht bereut, Sie haben das Gesetz Gottes in keinster Weise beachtet, dann haben Sie den Heiligen Geist nicht erlangt. Jesaja 51, die Verse 7 und 8. Hört mir zu. Hören Sie zu. Hört mir zu, die ihr die Gerechtigkeit kennt. Wie kennen Sie die Gerechtigkeit? Das Volk, in dessen Herzen mein Gesetz ist. So werden Sie die Gerechtigkeit Gottes kennen. So werden Sie erkennen, ob jemand ein Diener der Gerechtigkeit ist oder ein Diener der Ungerechtigkeit, egal was er sagt. Hört mir zu, die ihr die Gerechtigkeit kennt, du Volk, in dessen Herzen mein Gesetz ist. Fürchtet euch nicht, wenn euch die Leute schmähen und wenn sie euch lästern, und verzagt nicht. Achten wir darauf. Vers 8, denn die Motten werden sie fressen wie ein Kleid. Sie sind nicht unschuldig. Sie sind schuldig. Die ganze Welt ist vor Gott schuldig. Es wird höchste Zeit, dass wir dies erkennen und dass wir unsere Schuld ablegen, wenn wir es noch nicht getan haben, wenn wir noch nicht dabei sind, es zu tun. Nein, die Motten werden sie fressen wie ein Kleid, die Würmer werden sie fressen wie wollenes Tuch. Aber meine Gerechtigkeit bleibt ewig. Und mein Heil von Generation zu Generation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.